Hallo?
Jawohl. Nice. Bevor wir es lesen, wer von euch wäscht sich die Hände vorm Essen? Ziemlich viele. Ich habe gefragt. Und wer isst von gewaschenem Geschirr? Ja, ihr könnt alle noch was lernen heute. Wir werden lernen, dass man vorm Essen die Hände nicht wäscht und auch von nicht gewaschenem Geschirr isst. Also beim Mittagessen bitte dran denken, das Geschirr vom Frühstücken nutzen und nicht die Hände vorher waschen. Damit steigen wir ein in den Text. Markus 7. Markus 7, Abvers 1. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihgabe ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht. Nichts, was von außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid doch ihr so unverständig. Begreift er nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft, all dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das ist der Text. Ich bete nochmal. Vater, wir danken dir für dein Wort, danke für diese Stelle auch im Markus-Evangelium und wir bitten dich, sprich durch dein Wort zu uns, mach es lebendig, schenk, dass es uns und unsere Herzen erreicht. Amen. Vielleicht so ein bisschen zum Verständnis am Anfang. Die Pharisäer machen ja immer irgendwas falsch. Was machen die diesmal wieder falsch? Es gibt im Gesetz von Mose Anweisungen, sich zu waschen. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe ein paar Stellen gefunden. Zum Beispiel in 2. Mose 30, Vers 18 und folgenden. Da geht es darum, dass Aaron und seine Söhne, also die Priester im Alten Testament, sich waschen sollen. Da ist die Anweisung von Gott, 2. Mose 30, Vers 18, du sollst auch ein ehernes Becken machen mit einem ehernen Gestell zum Waschen. Und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen. So sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen lassen. Also Aaron und seine Söhne, die Priester, sollten sich waschen. Es gibt noch ein paar mehr Anordnungen bei Mose. In 3. Mose 11, 25 heißt es, wer von ihnen aß, also von einem unreinen Tier aß, aufhebt, der soll seine Kleider waschen und er ist unrein bis zum Abend. Und in 3. Mose 14 und 15 gibt es ein paar Bestimmungen darüber, wann man sich waschen soll. Zum Beispiel, wenn man von Aussatz geheilt wurde, gibt es so eine Übergangsphase von ein paar Wochen, wo das kontrolliert wird. Und dann heißt der zu Reinigende, aber soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden, so ist er rein. Also am Schluss nochmal diese Waschung und dann ist er rein. Wenn ein Mann einen Ausfluss hat oder ihm der Same entgeht, soll er sich waschen. Wenn eine Frau ihre Tage hat, soll sie sich waschen, um wieder rein zu sein. Und das war's, was ich gefunden habe zu Waschungen in der Bibel im Zusammenhang mit dem Gesetz von Mose. Mehr gibt's nicht. Es geht ums Gesetz von Mose und es geht um diese Frage rein oder unrein. Und mit der Waschung kann man quasi den Status wechseln von unrein zu rein. Was haben die Pharisäer und Schriftgelehrten daraus gemacht? Sie haben um diese Vorgaben von Mose herum noch weitere Vorgaben gemacht. In unserem Text lesen wir in Vers 3, vor dem Essen musste man quasi diesen Wechsel machen von unrein zu rein. Wenn man von Markt kommt, in Vers 4, musste man diesen Wechsel machen. Und viele weitere Waschungen von Bechern, Krügen, ehernem Geschirr, Polstern, steht in Vers 4. Und diese Vorgaben sind nicht aus dem Gesetz von Mose, sondern die sind aus der Mishna und dem Talmud. Die sind erst nach Christus niedergeschrieben worden, aber die waren in mündlicher Form davor schon vorhanden. Diese mündlichen Vorgaben, darauf beziehen sie sich. Und Jesus sagt dazu in Vers 6 und 7 in unserem Text, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Also diese Gebote, die sie aufgestellt haben, sind Menschengebote. Die sind nicht von Gott. Und es geht nicht um Menschengebote, die eingehalten werden müssen. Es geht nicht ums Gesetze einhalten. Jesus sagt, es geht um das Herz. Es geht um dein Herz. Im Lukas-Evangelium gibt es eine ähnliche Geschichte, wie die, die wir gerade in Markus 7 gelesen haben. Die steht in Lukas 11. Lukas 11, 37 bis 39. Geht es auch ums Händewaschen. Lukas 11, 37 bis 39. Und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zu Mittag zu essen. Also Jesus wird gefragt. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Der Pharisäer aber wunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Da sprach der Herr zu ihm, nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Also genau die gleiche Aussage wie in Markus in unserem Text. Das Innere ist das Wichtige, nicht das Äußere, was gereinigt wird, was gewaschen wird. Das gleiche Thema. Jesus sagt, es kommt auf das Innere an. In Markus sagt er, es kommt auf das Herz an. Und in unserem Text, in Markus 7, führt Jesus noch ein zweites Argument auf. Also nicht nur das Argument, es kommt auf das Innere an, sondern ab Vers 10 hat er noch ein zweites Argument, was er aufführt. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihgabe ist bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Also da geht es wirklich um ein Gesetz von Mose. Das wievielte Gesetz? Du sollst Vater und Mutter ehren. Vierte Gesetz. In 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und das ist nicht nur ein Gebot für Kinder, solange sie zu Hause wohnen, sondern es ist ein Gebot für das ganze Leben. Und ich denke, also hier in diesem Zusammenhang geht es vor allem darum, wenn die Eltern älter sind. Martin hat es vorhin erzählt, wenn die Eltern abhängig werden von den Kindern, sei es Pflege, sei es finanziell, in der Text speziell, da geht es um finanzielle Versorgung im Alter. Und ich denke, es geht sogar über den Tod hinaus, Gott sie im, das Andenken in Ehren zu behalten der Eltern. Vater und Mutter ehren, das ist das ganze Leben lang. Es ist das einzige Gebot mit einer Verheißung, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten gestattet, dass man quasi, wenn man Korban etwas dem Herrn weiht, also Geld gibt, was man eigentlich seinen Eltern geben sollte und das quasi dem Herrn weiht, dann konnte man sich freikaufen von dieser Pflicht, seine Eltern zu versorgen. Man spendet den Betrag und hat damit die Sorgen los. Vater, Mutter, Ehren ist ein großes Thema in der Bibel. Ich möchte die Predigt da nicht dafür verwenden, darüber zu sprechen, aber einfach mal den Gedanken könnt ihr gerne mitnehmen. Es ist in der Bibel ein wichtiges Thema, kommt an vielen Stellen vor. Vater, Mutter, Ehren, das ist nichts, was man vernachlässigen sollte. Das Thema ist Gott sehr wichtig. Ich möchte auch in der Predigt jetzt nicht über diese Reinheitsfrage sprechen. Es geht ja um Ernährung im Speziellen in unserem Text in Markus 7. Was darf man essen, was nicht? Da gibt es auch im Römerbrief und so weiter viele Stellen dazu, das deckt sich sehr stark mit dem, was Paulus gesagt hat, sondern ich möchte auf ein Thema zu sprechen kommen, was mich irgendwie so angesprungen hat aus dem Text. Und zwar in Vers 14 steht, hört mir alle zu und versteht. In Vers 16 steht, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und Vers 18 steht dann zu seinen Jüngern gerichtet, seid ihr so unverständig, begreift ihr nicht. Ich bin vorhin beim Lobpreis neben meiner Tochter gesessen und dann hing sie so halb auf mir drauf und habe mich gefragt, bist du müde, was ist los? Dann hat sie gesagt, das verstehe ich alles eh nicht, was da gesagt wird. Und irgendwie war das für mich, ja, krass. Das ist das, was Jesus hier sagt, versteht ihr es nicht? Mit welchen Worten soll ich sagen, dass ihr es versteht? Mit welchen Worten kann ich euch erreichen? Ganz offensichtlich gibt es in dem Text was zu hören, was zu verstehen, was zu begreifen. Und ich hoffe, dass wir das heute Morgen können, dass wir was begreifen zusammen oder vielleicht auch neu begreifen. Moment. Ich denke, am besten kann man es einsteigen ins Thema, wenn wir uns anschauen, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Also er hat ja mit den Pharisäern hat er immer sehr hart gesprochen, da würde ich es auch nicht verstehen. Mit der normalen Menschenmenge hat er oft in Bildern gesprochen, aber seinen Jüngern hat er es oft am ausführlichsten erklärt. Und deshalb schauen wir uns an, wie er es seinen Jüngern erklärt hat, ab Vers 18. Und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständig, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann. Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird von dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht und die ganze Reihe. Alles Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Begreift ihr es nicht? Es geht um das Herz. Eine Freundin von uns hat sich vom Glauben abgewendet die letzten Jahre, weil Gott sie nur einengt. Also es gibt so viele Regeln, das darf man nicht, das soll man lassen, das soll man machen, was einem keinen Spaß macht. Keine Tattoos, kein Sex außerhalb der Ehe, kein, weiß ich was, exzessiven Partys, alles verboten. Quasi die Welt ist so große Freiheit und mit Gott hat man leider nur so einen ganz kleinen Ausschnitt. So die Denke. Warum soll ich mir das antun mit Gott? Und so jemand möchte ich irgendwie zurufen, begreif es, es geht um dein Herz. Begreif es, es geht um dein Herz. Deshalb schauen wir uns das Ding ein bisschen genauer an, dieses Herz. Also natürlich ist nicht das Organ gemeint, was Blut im Herz, im Kreislauf rumpumpt. Was ist denn das Herz? Wenn man die Welt fragt, also wo kommt es denn so vor, in Liedern und so weiter, dann ist du bist mein Herz zum Beispiel oder du hast mir das Herz gebrochen. Herz, so macht Herz ist Liebe. Ne? Also Herz ist Liebe. Eine Liedzeile ist mir eingefallen, die mich sehr markant ist. Begreifst du nicht, dein Herz ist gut oder tu immer, was dein Herz dir sagt. Oder von Mark Foster, Herz über Kopf. Also ach, hör auf deine Gefühle, auf dein Herz und nicht auf dein Kopf. Das ist so, wie es in der Welt verstanden wird. Herz ist Gefühle, Herz ist Liebe. Die Bibel sagt was anderes. In der Bergpredigt, die zum Beispiel auch in Lukas vorkommt, in Lukas 6, 43 bis 45, geht es auch ums Herz. Und da sagt Jesus, denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornenbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Also ist das Herz mehr als nur Gefühle. Ich denke, man kann es wirklich mit dem ganzen Inneren, ganzes inneres Sein beschreiben. Also da sind die Gefühle natürlich dabei, aber auch der Verstand ist auch dabei und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mein Wille, mein ganzes inneres Sein, das ist mein Herz. Und wenn ich wissen will, wovon mein Herz voll ist, dann kann ich mir mal überlegen, was rede ich denn den ganzen Tag so? Könnt mal in Gedanken durchgehen, was redet ihr von frühmorgens bis abends? Das ist das, wovon euer Herz voll ist. Denn wovon euer Herz voll ist, davon redet der Mund. Also der Mund, der sprudelt so über von dem, was im Herzen drin ist. Das ist das Herz, das ganze innere Sein. Und was sagt die Bibel über dieses Herz? Das geht schon ganz früh los. Am Anfang die Sintflut und Noah baut einen Altar und opfert. Und dann sagt dann 1. Mose 8, 21, und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach, in seinem Herzen, also Gott hat auch ein Herz, wir sind im Ebenbild von Gott geschaffen, Gott hat ein Herz, wir haben ein Herz. Und Gott sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Klare Aussage, das Herz ist böse von Jugend an. Ähnliche Kerbe schlägt Jeremia in Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Das Herz ist trügerisch, bösartig und wer kann es ergründen? Es ist schwer zu verstehen. In 5. Mose, also ganz am Ende von Mose, wo er so ein bisschen reflektiert und noch die letzten Anweisungen an das Volk gibt, steht in 5. Mose 29, Vers 1. Und Mose berief das Ganze, ganz Israel, und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat. Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen, und Ohren, die hören. Also durch die ganze Geschichte, durch alles, was sie erlebt haben, Gott hat ihnen noch kein verständiges Herz gegeben. Das Herz versteht nicht, und was da auch drin steckt, nur Gott kann ein verständiges Herz geben. Also nur Gott kann machen, dass das Herz was versteht. Gott hat euch noch kein verständiges Herz gegeben. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Jesus, der so vehement: Versteht ihr es? Versteht ihr es doch endlich? Begreift es? Habt ihr es immer noch nicht begriffen? Das Herz versteht nicht. Es geht ums Herz und das Herz versteht nicht. Moses sagt, das Herz muss verstehen, nicht nur der Kopf, nicht nur der Verstand, sondern das Herz muss verstehen. Jeder kennt den Spruch aus Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und wenn man das Herz als dieses komplette Innere sieht, wo der Verstand ein Teil davon ist, dann heißt es ja: Verlass dich mit deinem ganzen inneren Sein auf den Herrn und nicht nur mit dem kleinen Abteil des Verstandes. Mit deinem ganzen Gefühl, mit deinem ganzen Willen, mit deinem ganzen Sein, verlass dich auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Was haben wir gelernt über das Herz? Das Herz ist böse von Jugend an. Das Herz ist trügerisch und bösartig, schwer zu verstehen. Und das Herz selber versteht auch nicht. Nur Gott kann ein verständiges Herz geben. Das sind ein bisschen andere Aussagen wie das, was wir so in Liedern hören. Herz ist Liebe, ist es nicht. Salomo hat bei Gott einen Wunsch frei. Und Simon hat mal über diesen Psalm 27 gesprochen. Dieses Eins wünsche ich mir von dir, von Gott. Was würden wir uns wünschen, wenn wir einen Wunsch frei hätten? Und Salomo war in dieser Situation, dass er einen Wunsch frei hatte. Und er wünscht sich in 1. Könige 3, Vers 9: So gib deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Gib deinem Knecht ein verständiges Herz. Er wünscht sich ein verständiges, weises Herz, nicht irgendwie, ich meine, Reichtum, klar, also nichts Weltliches, aber hält sich ja auch, keine Ahnung, ewiges Leben, Gerechtigkeit, dass ich gerecht bin vor dir, wäre doch auch ein edler Wunsch gewesen. Er wünscht sich ein verständiges Herz, und da steckt die Erkenntnis drin, die in Mose steht: Das Herz ist böse, das Herz ist egoistisch, das Herz ist unverständig. Schenk mir ein verständiges Herz, ein Herz, das versteht. Gib mir ein anderes Herz. Das war Altes Testament, und jetzt gehen wir zurück ins Neue Testament, und zwar in den Hebräerbrief. Ich habe vorhin die Bibelstellen rausgesucht, ich habe heute richtig viele. Also Hebräer 8, da geht es um Jesus als Hohepriester und dass Jesus als Hohepriester so viel höher ist als die Hohepriester, die im Alten Testament da waren. Hebräer 8, ab Vers 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, also Jesus, als der Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund, von dem er es vorhin hatte, tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn, denn es werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihren Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Das sind wir im Neuen Testament. Und wir merken, mit Markus insgesamt sind wir genau an dieser Schnittstelle vom Alten Testament, vom Alten Bund zum Neuen Bund. Und Jesus sagt in diesen Übergang hinein: Versteht ihr es nicht? Begreift ihr es nicht? Wir sind am Kern vom Evangelium angelangt. Versteht ihr es nicht? Begreift ihr es nicht? Und ich möchte versuchen, es begreiflich zu machen. Und mich hat es letzte Woche sehr angesprochen, wie der Markus das gemacht hat, einfach Bibelstellen zu lesen und die sprechen zu lassen. Und ich hoffe und bete, dass das auch heute gelingt, dass Gott durch sein Wort spricht und dass durch sein Wort es klar wird. Und ich mag sehr den Römerbrief. Und ich finde das, weil er für mich logisch aufgebaut ist. Und ich versuche es anhand vom Römerbrief, das aufzuzeigen, was das Evangelium ist, mit Fokus auf das Herz. Und es geht los in Römer 1, ab Vers 18. Römer 1, ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also das ist dieses, wenn man rausschaut in die Natur und auch nachforscht in der Natur, muss man zu der Erkenntnis kommen, es gibt einen Gott. Und wenn man die ganzen Naturvölker anschaut, dann haben die das alle auch erkannt. Es gibt etwas Übernatürliches. Aber die haben die falschen Schlüsse daraus gezogen. Da kommen wir gleich dazu. Ab Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also dieses unverständige Herz, was sie schon von Anfang an haben, wurde noch weiter verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Da kann man jetzt zum Beispiel an die Völker denken, die irgendwelche Bilder sich gemacht haben von Gott, von kriechenden Tieren, vierfüßigen Tieren, irgendwelchen brüllenden Löwen, irgendein Bild von Gott gemacht haben, wo in der Natur rauskommt, Gott ist nicht sichtbar, ist der unsichtbare Gott. Sie haben sich Bilder von Gott gemacht. Und man muss gar nicht auf die anderen lachen. Wir selber in Europa sind da nicht besser. Kommen wir gleich dazu. Ab Vers 24. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, also in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Dem Geschöpf Ehre geben und nicht dem Schöpfer. Das ist das, was wir mit der Evolutionslehre tun. Dem Geschöpf Ehre geben. Das hat die Natur sich wunderbar einfallen lassen. Was für ein blöder Satz. Die Natur hat sich was wunderbar einfallen lassen. Also genauso wie wenn man sich ein Tier irgendwo hinstellt. Die genau gleiche Logik. Unverständiges Herz und Gott gibt sie in die Begierden ihres Herzens hin. Paulus bestätigt also die Aussagen vom Alten Testament. Das menschliche Herz ist böse, von Anfang an unverständig, voll unreiner Begierde. Dann gehen wir in Römer 2. Römer 2, Abvers 28. Da geht es darum, wer die wahren Juden sind. Und eigentlich geht es nicht darum, Jude zu sein, sondern wer ist gerecht vor Gott. Wer ist gerecht? Und Paulus schreibt, denn nicht der ist ein Jude, also nicht der ist gerecht, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Nicht dem Buchstaben nach, seine Erkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also die Gerechtigkeit kommt nicht durchs Einhalten von Geboten, sondern durch die Beschneidung am Herzen, am Inneren. Also schlechte Nachrichten, wir haben ein böses Herz und wir brauchen eine Herz-OP. Dein Herz muss was weggeschnitten werden. Du musst es zulassen, dass Gott dein Herz verändern darf. Und dann passiert was Wunderbares, wenn Gott es machen darf. Römer 5, Vers 5, das ist ein sehr bekannter Vers, der auch mit dem Herzen zu tun hat. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also wenn Gott dein Herz beschneiden darf, wenn er da was verändern darf, dann gießt er seine Liebe durch seinen Geist in dein Herz rein, in dein kaputtes, böses Herz von Anfang an. Er beschneidet was und er gießt seinen Geist in dein Herz. Und dann die letzte Stelle, Römer 10, Vers 10, die fasst es nochmal zusammen. Römer 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund, der Mund ist das, was übersprudelt von dem, was das Herz voll ist, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist das Evangelium am Beispiel des Römerbriefs mit Fokus auf das Herz. Begreifst du es? Verstehst du es? Ich möchte wirklich einladen, das heute festzumachen, das heute zu begreifen und zu sagen, jawohl, ich möchte das festmachen. Heute habe ich es begriffen, was mein Herz ist. Mein Herz ist böse, es braucht Beschneidung und dann kommt Gott in mein Herz rein und lebt durch mich und dadurch kann ich gerecht werden, nicht durchs Einhalten von Gebote, nicht durch, dass ich ein toller Mensch bin und irgendwas super machen kann, sondern einzig dadurch, dass Gott in mein Herz reinkommt. Und ich möchte es nochmal vehement sagen, mach's heute fest, schieb's nicht raus, mach ich morgen, mach's heute fest, komm nachher auf den Martin zu oder auf mich zu oder auf irgendjemand anderen, mach's fest, es ist die wichtigste Entscheidung im Leben und wir werden sicher dieses Jahr auch eine Taufe irgendwann im Sommer machen, wo man es dann nochmal zum Ausdruck bringen kann, mach es fest. Ich möchte zum Schluss noch so ein bisschen drauf eingehen. Mich begeistert es immer, wenn man dann, wir sind jetzt quasi vom Alten Testament ins Neue Testament gegangen und wenn man dann vom Neuen Testament wieder zurückschaut ins Alte Testament und dann merkt, das war ja alles schon, das war alles schon da, man hat es nur nicht begriffen. Das quasi aufs Alte Testament schauen im Licht vom Neuen Testament. Und da möchte ich noch so ein paar Schätze euch zeigen, was da schon drin steckt. Zum Beispiel im Hohelied. Hohelied ist ja so eigentlich ein Liebeswechselspiel von Salomo und Sulamit. Und das ist ein Bild für Gott und Israel. Und man kann es aber auch übertragen auf Gott und die Gemeinde. Und in Hohelied 4, Vers 9 sagt Salomo, also der für Gott steht, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Das sagt Gott zu dir, du hast mir das Herz geraubt. Dieses so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht Israel, nicht die Gemeinde, sondern die Welt, die schlechten Herzen. So sehr hat Gott diese Herzen geliebt. Du hast mir das Herz geraubt. Unglaublich schöne Aussage. Sprüche 23, Vers 26. Da heißt es, gib mir, mein Sohn oder meine Tochter, dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gib mir dein Herz, das ist Evangelium, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe aus dem Römerbrief. Gib mir dein Herz, lass mich dein Herz beschneiden. Gib mir dein Herz. Und ich möchte schließen mit dem Psalm 51. Ein sehr bewegender Psalm für mich. Ein Psalm von David. Und es steht in Vers 2 genau, wann der entstanden ist. Es steht, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Also an dem absoluten Tiefpunkt im Leben von David entsteht dieser Psalm. Und da an der Stelle hätte er enden können wie Saul vor ihm und wie so viele Könige nach ihm. Einfach ein König, der versagt hat und der von der Bildfläche verschwindet, den Gott wegnimmt. So hätte es an der Stelle enden können. Aber es entsteht dieser Psalm. Ab Vers 3. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist das, was wir vorhin gehört haben über das Herz. Das Herz ist böse von Anfang an, von Jugend an. Vers 8, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Lass mich's erkennen, lass mich's verstehen. Jesus sagt, verstehst du es nicht? Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Und dann Vers 12, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Erschaffe mir ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Herzen. Das ist Evangelium. Das ist, nimm mein Herz und mach es neu. Und komm mit deinem Geist, gib mir einen festen Geist. Das ist genau das ist Evangelium im Alten Testament. Amen.